als ich gestern so in meiner, gestern habe ich wieder mal ein Gebetsspaziergang gemacht und da hat es mich natürlich auch so berührt und ich habe zu Gott gefragt, ist er bei dir? Und ich hatte so gehört, ja, er ist in meinem Arm. Und jetzt tröstet mich, das tröstet uns und das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Und wir haben Hoffnung und Gott ist trotzdem gut. Und es ist schön, das sollte eigentlich mein Einstieg heute sein, dass ihr alle wieder da seid. Es ist schön, dass die Ferien vorbei sind. Also zumindest, nein, stimmt, ist nicht schön. besonders, wenn es die letzten Ferien sind. Aber es war schön für mich, um die Überleitung hinzukriegen, eure WhatsApp-Statusmeldungen zu sehen in den verschiedensten Ländern, wo ihr wart. In Georgien, in Österreich, in den Vereinigten Staaten, in Norwegen. Und eine Sache, die alle eint, ist, sie brauchen, um über die Ländergrenzen zu kommen, einen Pass. Also im Normalfall. Wir brauchen einen Pass, um über Grenzen zu kommen. Und der Predigttext heute, der soll auch darum gehen, dass wir einen Pass brauchen, zwar nicht um eine Ländergrenze zu überschreiten, aber eine Grenze, um als sündiger Mensch vor dem gerechten Gott bestehen zu können. Und wie bin ich zu der Predigt gekommen? Paul hat ja letzte Woche darüber gesprochen, wie das manchmal so herausfordernd ist, den richtigen Predigttext zu bekommen, wenn man nicht so einen Predigtdienstplan hat, wo man den Text genau weiß, den man bearbeiten darf. Und bei mir war es so, dass ich vor ein paar Wochen Jeremia gelesen habe. Und Jeremia ist ein herausforderndes Buch und ich möchte mal so ein bisschen ganz kurz über Jeremia sprechen. Und zwar, Jeremia wurde als junger Mann von Gott berufen, vielleicht als Teenager oder ganz junger Erwachsener. Und eine Sache, die mich auch gerade jetzt berührt hat, ist die Berufung von Jeremia, da sagt nämlich Gott zu Jeremia, und es soll auch für dich heute Morgen gelten. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ich finde das so berührend, dass Gott dich im Mutterleib bildete. Du bist nicht durch Zufall entstanden. Du bist entstanden, weil Gott dich wollte. Weil Gott dich wollte, hat er dich erkannt und er hat dich berufen und er hat dich geheiligt, genau wie er auch Jeremia geheiligt hat. Vielleicht hast du nicht so eine krasse Berufung auf dir, wie Jeremia hatte. Und vielleicht solltest du darüber auch ein bisschen dankbar sein, weil sein Leben war jetzt nicht unbedingt einfach. Wie reagierte Jeremia, der sagte, wie wir alle vielleicht auf die eine Art und Weise mit Ausflüchten reagieren, der sagte, ich bin zu jung. Und vielleicht sagst du, naja, ich bin zu alt zu der Berufung, die jetzt immer noch auf deinem Leben liegt. Vielleicht sagst du, ich bin zu arm, ich kann dieses nicht oder jenes. Gott sagt zu Jeremia, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und er streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und der Herr sprach, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tage über Völker und über Königreiche ein, um auszurotten, niederzureißen, zu zerstören, abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und Jeremia nimmt diese Worte Und er hält sich dran. Ohne Scheu, er verkündigt die Worte Gottes. Der predigt Gericht, der predigt Strafe, der predigt Umkehr. Und das Schlimme ist, niemand hört drauf. Niemand hört drauf. Zwei Leute in seiner ganzen Zeit kehren um. Das ist einmal der Schreiber Baruch und der Äthiopier, der ihn aus der Zisterne holt. Ihr kennt die Geschichte, er wird, weil er Gericht predigt, eingesperrt. Er soll eigentlich getötet werden in so einer Zisterne, wo Schlamm ist, wo er langsam versinkt. Dann kommt der Äthiopier, legt Stricke um seine Arme, er wird rausgezogen. Niemand hört auf ihn, aber er prophezeit, er redet. Und der Höhepunkt ist, dass der König, nachdem er das auf eine Schriftrolle schreibt, ein Blatt nach dem anderen mit dem Seziermesser raustrennt und ins Feuer wirft, als Verhöhnung. Und ich erinnere mich, dass ich immer wieder zu Dori in die Küche gerannt gekommen bin und gesagt habe, ich kann diese Israeliten nicht verstehen. Wie kann man eigentlich so bekloppt sein, habe ich wahrscheinlich wirklich gesagt, dass ich dass die so sind. Und in Wirklichkeit ist ja dieses Volk Israel immer nur ein Abbild für dich und für mich. Ich bin auch untreu. Und ich brauche einen Erlöser und einen Erretter. Und irgendwie ist Jeremia frustrierend. Das ist auch deswegen frustrierend, weil es nicht chronologisch geschrieben ist. Und man muss sich da wirklich hineinfinden. Und so im zweiten Anfang des zweiten Drittels, da wird's für mich hoffnungsvoll. Da kommen so die ersten wundervollen Worte. Da sagt Gott zu Jeremia, er soll einen Acker kaufen. Und das tut er auch. Und er gibt so eine Kaufurkunde in einen Ton, versiegelt das. Und es kommen so eine Hoffnungszeichen. Und er redet übrigens über den neuen Bund, und dann kommt dieser Vers, der mich so richtig in der Predigt der mich so berührt hat, dass daraus die Predigt entstanden ist. Und zwar steht im Jeremia 33, Vers 16, in jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und irgendwo ist es so in mich gesunken und hat mich berührt. Und wenn du jetzt so sagst, okay, exegetisch, ist ein schöner Satz, aber eigentlich trifft es gar nicht auf dich zu, trifft ja auf das Volk Israel zu. Und da hast du vollkommen recht. Aber wenn du den nächsten Vers, Vers 17, liest, dann steht geschrieben, denn so spricht der Herr, es soll David nie an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Trifft natürlich auch auf das Volk Israel zu. Aber offiziell endete die Königherrschaft Davids mit der Verbannung des Volkes Israel nach Babylon. Und trotzdem hat Gott, unser herrlicher, wundervoller Gott, einen Weg gefunden, um dieses Versprechen zu erfüllen. Ihr wisst, wie er es gemacht hat. Er hat Jesus auf den Thron gesetzt, und zwar in dem absolut wundervollen, nachvollziehbaren Stammbaum von Josef und Maria. Könnte also sein, dass Josef König sein könnte, weil er aus der Stammlinie Davids kam. Er durfte es nicht, weil Gott es anders bestimmt hatte, dass aufgrund der Boshaftigkeit eines Königs, der nicht mehr sein sollte. Aber es hätte sein können. Und Jesus ist der Nachkomme Davids. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Was fällt mir bei diesem Vers auf? Wer ist der Herr? Der Herr ist Jesus, weil im Jeremia 23, 5, da steht nochmal, das ist so ein Rückverweis, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also es ist so ein Hinweis auf Jesus, auf die Göttlichkeit Jesu, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Lest euch einfach durch das ganze Buch Jeremia. Das war von den Worten her das umfangreichste. Und ich hatte mich vorhin mit Aaron unterhalten. Er meinte, es wäre auch wichtig, vielleicht so eine Einführung dafür zu lesen. Aber auch wenn es jetzt vielleicht kompliziert ist, es ist gut. Und was, diese Lieblingsfrage von Paul und von Aaron, hat dies alles mit mir und mit dir zu tun? Jeremia sagt ja nicht in diesem Text, dass Juda und Jerusalem gerecht sein werden, sondern er sagt, man wird sie nennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das heißt also nicht ihre moralische Leistung, ihre Qualität, ihre Frömmigkeit ist entscheidend, sondern dass sie gerecht in Gott sind, dass sie gerecht in Jesus sind. Und da ist diese wundervolle Verbindung zum Neuen Testament. Denn im 2. Korinther gibt es noch ganz viele andere tolle Stellen. Da sagt Paulus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit werden, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das ist dieser große Tausch. Unsere Sündhaftigkeit nimmt Jesus und gibt uns seine Gerechtigkeit. Und um nochmal zum Reisepass zurückzukommen, wenn du an der deutschen Außengrenze bist, dann fragt dich ja der Grenzbeamte nicht, bist du gut? Bist du moralisch einwandfrei? Er fragt einfach nur, bist du gerechtfertigt, berechtigt, in dieses Land zu reisen? Und wenn Gott dich anschaut, dann kannst du nicht mit deinen guten Taten Zugang zu ihm erlangen. Da hätten wir keine Chance. Aber durch Christus sind wir gerecht und gerechtfertigt. Und deswegen ist dieses Bild des Reisepasses zwar vielleicht so ein bisschen einprägsam, aber es ist eigentlich viel zu schwach, weil das ist nur ein Dokument. Aber unsere Gerechtigkeit ist Christus. Wir sind in Christus. Es ist viel mehr als nur so eine Legitimation. Wir vertrauen nicht auf uns, auf unsere Taten. Wir vertrauen auf Christus. Christus ist deine und meine Gerechtigkeit. Und die Frage ist, wie bekommen wir die Gerechtigkeit? Das kennen wir alle, aber ich finde es immer wieder wichtig, darüber nachzudenken. Und wir bekommen diese Gerechtigkeit durch Glauben. Amen. Und zwar, eigentlich wollte ich nur einen Vers lesen aus Römer 3, aber ich fand es so cool, dass ich noch mehr lese. Ja, das ist so. Paul freut sich, da freut mich auch drüber. Jetzt aber ist, ich fange ab 21 an, ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die vor dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Also schon damals, Paulus beruft sich auf die Propheten und auf das Gesetz, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Und den Vers kennen wir alle, denn wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst, ohne dass wir uns verdienen können, gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich lasse mal zwei Verse aus. Und dann schließt Paulus, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Wir können uns nicht rühmen. Wir können einfach nur dankbar sein. Ich habe so ein Bild für den Glauben gesucht und ganz aktuell gefunden. Duri und ich, wir gehen öfter mal in einem Oranienburger See, nicht im Teglersee, schwimmen. Und ganz viele Senioren, sage ich mal, schwimmen mit so einer Schwimmboje, die hinter ihnen her schwimmt. Und da hat mir gesagt, ich finde eine klasse Idee, die kaufe ich mir auch. Und jedenfalls hat mir die auch umgemacht. Und Dori wartet, sie hat sich ja darüber extrem aufgeregt. Und ich sage, dann geht nicht mit dir ins Wasser, weil ihr das peinlich ist. Ich sage, ja, kann ich aber meine Brille mit transportieren. Und außerdem fühle ich mich auch richtig wohl und bin so über das Wasser geschwommen und habe auch Kraulübungen gemacht. Und kann es natürlich nicht. Also ich kann, diese Atmung, die ist so schwer, ja. Wenn man total Wasser geschluckt und war extrem froh über meine kleine Schwimmboje, habe mich dran festgehalten und ich musste natürlich auch so ein bisschen demonstrieren, wie toll diese orange Boje ist. Und die Frage ist, hat mich die Kraft meiner Arme gehalten oder war der Auftrieb der Boje? Ist es der Rettungsring, an dem wir uns festhalten, oder ist es unsere Kraft? Das ist der Rettungsring, den wir, Jesus ist dieser Rettungsring und wir halten uns an diesem Retter fest. Und ich finde es so wunderschön, dass Gott so ein guter, herrlicher Gott ist. Wir waren diesen Sommer auf Korsika und als wir diese Fähre von Piombino nach Bastia genommen haben, da fährst du ja so ein Stückchen über das Mittelmeer und ich fand dieses Mittelmeer so groß und so beeindruckend und ich konnte weder das eine Ufer noch das andere sehen und dachte mir, Gott, wie schön, wie herrlich, wie großartig bist du, was hast du geschaffen? Und dieses Mittelmeer ist ja nur nicht mal ein Stecknadelkopf in der Größe der Schöpfung. Und Gott ist so ein kostbarer, großer, unglaublicher Gott, den wir gar nicht erfassen können. Und dieser Gott, der hat einen Weg geschaffen, uns mit ihm zu versöhnen. Das ist so wunderschön, dass er sich selbst opfert. Er hat sich selbst gegeben, damit wir in eine Beziehung mit ihm treten können. Das ist einfach eigentlich zu viel für meinen Verstand zu verstehen, aber trotzdem wunderschön, sich da hinein zu versenken. Und nochmal als Glaubensbild, Glaube ist das Zugreifen beim Geschenk. Du verdienst dir das Geschenk nicht, weil du es bezahlst, du ergreifst es nur, du nimmst es nur und es ist diese Gnade. Dadurch haben wir Zugang zu Gott. Und vielleicht gerade auch in Bezug auf diese Sache, über die Paul gerade gesprochen hat, vielleicht verklagt uns unser Gewissen manchmal. Wir hätten mehr tun sollen, wir hätten mehr reden sollen. Vielleicht kommt Satan zu dir und belastet dich und sagt, du bist nicht genug. Und es stimmt, du und ich, wir sind nicht genug. Unsere Gerechtigkeit ist nicht ausreichend. Aber die Gerechtigkeit Jesu, die ist ausreichend. Und die bringt uns eine neue, eine bessere, die richtig, die einzige Stellung vor Gott. Wir werden nicht, das ist der letzte Punkt, durch unsere Werke gerechtfertigt, aber der Glaube, durch den wir gerechtfertigt werden, der bringt Werke hervor. Und was sind diese Werke aus Glauben? Und meine These ist, ich glaube, Paul hat darüber letzten Sonntag schon gesprochen, dass die Werke des Glaubens aus der Frucht des Geistes erwachsen. Ich habe nochmal diese 9 Unterfrüchte der Frucht des Geistes zusammengetragen. Wir hatten mal ein Seminar drüber, aber ich bin nur auf 7 gekommen, sind aber 9. Es ist Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue und Selbstbeherrschung. Und diese Frucht kommt in dir zustande, wenn du von Neuem geboren wirst. Aber die Taten, die werden daraus konkret sichtbar. Und Jakobus, der ermahnt uns ja und schreibt im Jakobus 2, wenn jemand friert oder hungrig ist und du würdest nur zu ihm sagen, geh hin in Frieden und wärm dich und sättige dich und du sprichst sozusagen nur einen Segenswunsch, aber tust nichts Konkretes, was den leiblichen Bedürfnissen erforderlich ist, was würde es ihm helfen? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und Jakobus spricht so über praktische Dinge, die in unserem Leben geschehen sollen. Wir sollen helfen, wir sollen teilen, wir sollen versorgen, wir sollen vergeben. Und in unserem Leben brauchen wir manchmal so eine kleine Korrektur. Das läuft nicht alles automatisch. Das ist so, dass wenn wir Christen werden, wenn wir gerechtfertigt sind, dann läuft alles. Manchmal müssen wir uns gegenseitig auf die richtige Spur bringen. Wie im Training, wie in der Erziehung, wie in der Ausbildung. Dazu dient auch Bibellesen, dazu dient Predigt oder auch so das Miteinander. Und das geht natürlich auch ohne Gott. Es gibt ganz moralisch herausragende Menschen, aber aus der Liebe zu Jesus Christus geboren, hat es eine ganz andere Qualität. Und das Schöne ist, auch darüber spricht Jeremia, deswegen können wir, lestet euch mal diese 52 Kapitel durch. Er sagt nämlich, dass wir das Gesetz, dieses Gutes tun, in unser Herz geschrieben bekommen haben. Jeremia 31, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und das ist schon wieder so richtig schön. Wir sind das Volk Gottes. Ich komme zum Schluss. Jeremia sagt und Paulus sagt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Er ist dein Gott und wir sind sein Volk. Und um nochmal zu diesem Bild des Passes zu kommen, diesen Pass, den hast du ja nicht deswegen, um ihn in deine Schublade zu Hause zu legen, sondern du machst ja den Pass sichtbar. Und dein Glaube, der soll auch sichtbar werden. So ein lebendiger Glaube, der ist nicht unsichtbar. Und mein Gebet, mein Wunsch, meine Hoffnung ist, dass wir so wirksame Bürger des neuen Reiches von Gott sind und sichtbar werden. Und dass dieser Name, der über uns gesagt wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, dass das so richtig Raum in uns annimmt und dass die Barrieren, die uns noch irgendwie begrenzen, dass das niedergerissen wird und wir in neue Dimensionen vortreten. Ich wünsche euch Gottes reichlichen Segen. Amen.